Mit der Weltgeschichte ist das ja so eine Sache. Wer erzählt die und warum? Welche Absichten verbinden sich mit der jeweiligen Perspektive? Muss man da nicht andauernd vorsichtig sein, äußerst vorsichtig? Alexander von Schönburg ist ein mutiger Autor, kein Historiker, sondern eher jemand, der die Welt gern in seinen Büchern auf den Kopf stellt und auf sehr unterhaltsame Art und Weise Gedanken aufbringt, die uns Leser aus allen alten Denkmustern herausreißen. Sein Buch Die Kunst des stilvollen Verarmens, wie man ohne Geld reich wird, ist ein Bestseller. Jetzt erklärt uns Alexander von Schönburg die Weltgeschichte und zwar schlanker Hand auf schmalen 180 Seiten. Weltgeschichte to go, so heißt sein neues Buch. Herr von Schönburg, Sie sind nun kein Historiker. Wie sind Sie denn drauf gekommen, ein Buch über die Weltgeschichte zu schreiben und das auf 180 Seiten?
Ich habe natürlich Geschichte studiert, das macht mich nicht zu einem Historiker. Ich wollte eigentlich mein ganzes Leben dieses Buch schreiben. Spätestens als ich dann selber Kinder bekommen habe, wollte ich dieses Buch für meine Kinder schreiben. Dann sind meine Kinder zu groß geworden, inzwischen sind meine Kinder auch schon Teenager und jetzt habe ich eben ein Buch geschrieben, das an mich selbst und meine Kinder gerichtet ist. Und warum sage ich an mich selbst? Weil wenn ich ein Geschichtsbuch schreibe, dann versuche ich mir letztlich dadurch natürlich auch selber die Welt zu erklären. Und ich nehme, wie es Sie vielleicht nicht überraschen wird, eine christliche Perspektive ein. Und das führt ja zu sehr fundamentalen Fragen, gerade in so einem Zeitalter wie heute, in dem wir ja für alles technische Lösungen zu glauben scheinen und selbst ja die Sterblichkeit in Frage stellen. Der letzte Ausschlag, dieses Buch zu schreiben, war ein Gespräch, das ich mit Yuval Harari geführt habe. Yuval Harari ist ein zurzeit sehr angesagter junger Historiker in Jerusalem, der auch sehr befreundet ist mit diesen ganzen Silicon Valley-Philosophen, die eben wirklich glauben, dass es für jedes Problem auf der Welt technische Lösungen gibt. Und die wirklich auf der Suche sind und sagen, wir werden die letzten Geheimnisse der Menschheit werden wir auch, durch die Naturwissenschaft werden wir auch noch lösen. Und sein Buch, die kurze Geschichte der Menschheit, war großartig, aber es war eben spürbar auch von jemandem geschrieben, der eine dezidiert nicht religiöse Perspektive hat. Und ich glaube, der letzte Anstoß, langen, langen Plan, ein Weltgeschichtsbuch zu schreiben, war dann dieses Buch von Yuval Harari. Ich möchte dem aber ein Universalgeschichtsbuch daneben stellen, was eine christliche Perspektive einnimmt.
Was heißt das?
Das heißt, dass das Leben nicht sinnlos ist. Yuval Harari sagt, wenn heute die Welt untergeht, explodiert, pulverisiert sich, dann dreht sich das Universum weiter und es ist der Milchstraße egal und es ist dem ganzen Universum egal. Juckt kein Floh, ob es die Erde gibt oder nicht. Wenn man diese radikale Perspektive einnimmt, dann ist nichts bedeutend mehr. Dann ist auch keine Folter mehr bedeutend. Dann ist auch kein verhungerndes Kind mehr bedeutend, wenn alles egal ist. Und uns Christen, wir sehen die Geschichte natürlich als etwas, dem Sinn innewohnt.
Was heißt das für die Geschichtserzählung?
Für die Geschichtserzählung heißt es zunächst einmal, schreibe ich ein klassisches Geschichtsbuch, in dem ich großen Zivilisationen von Anfang bis Ende durchkonjugiere. Den Trick, den ich angewandt habe in meinem Buch, um nicht einfach nur betretene Pfade entlang zu tappern, ist, dass ich versuche, wirklich tatsächlich in jedem Kapitel die Weltgeschichte in einem zu erklären. Aber immer anhand verschiedener Gesichtspunkte. Also das klassische Beispiel ist das Kapitel über Erfindungen. Ist letztlich ein Geschichts Essay über die Erfindungen an sich, was treibt den Menschen an, sich die Natur untertan zu machen? Und ich fange an beim Feuer und Faustkeil und ende bei der künstlichen Intelligenz, bei Biotechnologie. Und so mache ich das mit Städten. Ich schaue die Stadtgeschichte an, gehe von den ältesten Städten und schaue die Städte unserer Tage an. Und so versuche ich in jedem Kapitel die Geschichte ein bisschen zu filetieren.
Und wo fangen Sie da an, bei Adam und Eva?
Noch vorher natürlich. Aber Adam und Eva ist ja schon die große Zäsur. Die Geschichte, die sich bildhaft, allegorisch dort vor uns entfaltet, ist die Geschichte des Menschen, der entschließt, selber zu entscheiden, was ist gut, was ist böse, welches Unkraut kommt weg, welches pflanze ich an. Ich baue Städte, ich habe einen Handyvertrag. Der moderne Mensch fängt an bei Adam und Eva. Aber es gab natürlich vor Adam und Eva auch schon einen Mensch. Das war der Jäger und Sammler. Deswegen habe ich meine Weltgeschichte tatsächlich ein bisschen früher angesetzt, um klarzumachen, dass die Entwicklung der Menschen in den letzten 10.000 Jahren extrem schnell war. Und man könnte genauso gut die 300.000 Jahre zuvor als Erfolgsgeschichte erzählen. Das tun wir aber nicht. Wir erzählen die Geschichte der Zivilisation und die beginnt vor 10.000 Jahren. Und natürlich erzählt man auch als Christ erstmal die Geschichte wie ein normales Geschichtsbuch, entlang den großen Ereignissen, den wichtigsten Figuren. Aber gerade gegen Ende müssen Sie Farbe bekennen. Am Ende der Geschichte müssen Sie im Gegensatz zu einem Yuval Harari feststellen, hat das Ganze einen Sinn? Hat die Weltgeschichte einen Sinn? Geht die Welt einen Weg? mit einem Anfang und einem Ende und einem Ziel? Oder ist das alles sinnlos? Ist es eigentlich letztlich wurscht, wer wo regiert und ob die Welt überhaupt existiert?
Und woran machen Sie das fest, dass die Welt einen Weg geht und ein Ziel hat?
Hier im Schatten vom Kölner Dom zu sitzen und darüber zu philosophieren und darüber nachzudenken, was einem diese Zuversicht gibt, dass Leben einen Sinn hat, also es fällt einem leichter mit diesem Blick. Weil allein so ein Gebäude wie der Kölner Dom einen in einer Gewissheit stärkt, dass da etwas ist, was diese Kraft, dass da eine Kraft sein muss, die so etwas überhaupt Menschen befähigt, etwas hinzustellen über so viele Generationen. Aber ich glaube, auch im Alltag sehe ich das. Ich sehe es daran, dass es Gut und Böse gibt. Ich sehe daran, dass ich gute und schlechte Entscheidungen in meinem Leben treffen kann. Ich sehe in der Erziehung meiner Kinder, dass ich das Richtige mit ihnen tun kann oder ich kann das Falsche mit ihnen tun. Ich kann ihnen das Richtige erlauben, das Falsche. Also wenn es richtig und falsch gibt, dann heißt es auch, dass es einen Weg gibt und dass es einen richtigen und einen falschen Weg gibt. Und wenn es richtig und falsch gibt und gut und böse gibt, dann macht Geschichte einen Sinn.
Ich möchte nochmal auf Ihre Methode zu sprechen kommen. In der Weltgeschichte mischen sich ja andauernd sogenannte historische Wahrheiten auch mit den Mythen und Legenden. Adam und Eva, Kain und Abel gehören genauso zur Weltgeschichte wie Jesus, Goethe oder Churchill. Welche Methode wenden Sie denn da an, um das in den Griff zu bekommen?
Ich weise gleich zu Anfang darauf hin, dass es oft die bildhaften Geschichten sind, die sehr viel wirkungsstärker sind in der Geschichte als die reinen Tatsachen. Das berühmteste Beispiel ist die Exodus-Geschichte. Mittlerweile wird natürlich geleugnet, dass Moses eine historische Figur war. Mittlerweile wird geleugnet, dass es diesen einen großen Exodus gab. Aber welthistorisch ist das tatsächlich nachrangig. Denn wenn es tatsächlich um der Zeit in Ägypten eine Aufstandsbewegung gegeben hat, eine Fluchtbewegung, die vielleicht in mehreren Schüben gab, wenn es dort so etwas gab wie die Wende ab vom Polytheismus hin zu einem Monotheismus und das, was dort geschehen ist, so stark ist, dass es sich irgendwann in einer Geschichte kondensiert, die über Jahrhunderte weitergetragen wird, dann ist die Geschichte und die Wirkungsgeschichte, dass die Mensch plötzlich sagt, wir haben einen verlässlichen Partner da oben. Die Götter sind nicht mehr irgendwelche willkürlichen, zu besänftigenden Monster, sondern wir haben einen Vertragspartner, auf den wir uns verlassen können und der führt uns als Volk irgendwo hin, wieder mit einem Ziel, mit einem Weg, plötzlich hat die Geschichte einen Sinn. Wenn die Wirkungsgeschichte von so einem Denken ist so entsetzlich oder unfassbar groß, dass die Tatsache, wann genau Moses gelebt hat und ob die Geschichte, die wir dort lesen, so präzise war, fast nachrangig ist. Also Sie müssen immer wieder als Historiker auch klar sein, dass manchmal kondensiert sich Wahrheit in großen Erzählungen.
Das ist ja spannend. Die Wirkungsgeschichte zählt, denn das ist das, was sich daraus entwickelt hat. Hat sich an irgendeinem Punkt in der Geschichte mal eine Wirkungsgeschichte oder wirklich was Großartiges verändert, wenn man festgestellt hat, das, was die Wirkungsgeschichte ausgelöst hat, hat es gar nicht gegeben?
Ach, da gibt es viele Beispiele dafür. Denken Sie doch in jüngster Zeit an die Ausrufung der Republik 1918 vom Balkon in Berlin. War das denn eine formelle Entscheidung? Nein, das war einfach so ins Volk reingerufen und dann haben einfach die Ereignisse vollendete Tatsachen geschaffen. Oder denken Sie an die berühmte Mittagskonferenz mit Günther Mittag, damals am 9. November 1989. Der fuchtelte in seinen Papieren rum und sagt, ab wann gilt denn diese Lösung mit der offenen jetzt? Ja, meinetwissen. Das war ja auch keine formelle Entscheidung. Also wahrscheinlich geschieht Geschichte manchmal tatsächlich so plötzlich.
Ich möchte mal darauf zurückkommen, auf den Weg und das Ziel. Es gibt ja immer unterschiedlichste Interpretationen. Wenn man das Weltbild oder die Weltgeschichtserzählung eines Karl Marx betrachtet, der sagt, wenn alle Menschen sich von ihren Fesseln befreien, wenn die Knechtschaft aufhört, sind wir alle erlöst. Dann gibt es andere Geschichtserklärer, Philosophen, die sagen, die Geschichte ist nur ein einziges Wechsel von Blühen und Verblühen. Es blüht etwas auf, dann verwelkt es, dann verfault es, weg ist es und dann geht es wieder von vorne los. Sie sagen, das beide stimmt nicht, oder?
Es ist sehr interessant, dass Sie gerade Marx und Oswald Spengler ansprechen. Zwei besondere Scharlatane sozusagen in der Geschichtsschreibung. Was macht Sie so besonders, dass Sie versucht haben, etwas Originelles hervorzubringen? Marx muss man allerdings zugutehalten, sein Denken ist natürlich fest verwurzelt noch in einem sehr jüdischen Denken. Marxes Denken ist eigentlich nichts anderes als die jüdische Idee, dass die Geschichte einen Sinn und ein Ziel hat, nur areligiös gedacht. Und Oswald Spengler ist ein Sonderfall. Oswald Spengler, der diese Theorie hatte, dass Kulturen kommen und vergehen und wie sie eine natürliche Blüte haben und dann irgendwann verfaulen, das haben gerade wir Katholiken zu Recht als zu biologistisch abgetan. Aber es gibt einen bedeutenden Denker, der oft vergessen wird, der nicht so berühmt ist wie Spengler und Marx, das ist Arnold Toynbee. Und Toynbee hat auch die Theorie, dass große Kulturen untergehen können. Und er sagt auch, manche Kulturen sind so stark, dass selbst wenn sie untergehen, noch Reste von sich an andere Kulturen vererben können. Aber er hat einen sehr interessanten Kerngedanken. Er sagt, die Frage, ob eine Kultur bestehen bleibt, hat sehr viel mit der spirituellen Kraft zu tun, die dieser Kultur innewohnt oder die Menschen, die diese Kultur tragen, wie sehr sie Gott kennen. Und eine spirituell entkernte Kultur, sagt er, ist schneller dem Verfall anheimgegeben. Und das finde ich einen hochinteressanten Gedanken. Und das ist ja eine Frage, die uns heute genauso beschäftigen muss. Gerade jetzt hier, wenn wir vor dem Kölner Dom stehen. Welche gesellschaftliche Bedeutung hat der Dom heute in unserer Zeit?
Und welche spirituelle Kraft steckt in und hinter so einem Gebäude? Es ist ja viel mehr als ein Gebäude. Der Kölner Dom ist ja lebendig, der heilige Kölner Dom.
Ganz genau. Und das ist das Schöne für mich, als Berliner nach Köln zu kommen, ehrlich gesagt, weil ich tatsächlich in dieser Stadt spüre, dass hier ja die spirituelle Kraft irgendwie, die Kirche spielt hier schon und Glaube spielt hier schon im Alltag eine größere Rolle. Das bietet auch seine Gefahren, wie wir alle wissen. Also manchmal ist in der Diaspora, wie bei uns in Berlin, die Leute besonders fromm, weil sie eben zusammenhalten. Und manchmal in so Ländern wie Rheinland und Bayern ist man halt katholisch und denkt nicht groß drüber nach. Aber trotzdem ist es für mich als Berliner immer wieder schön, in eine Stadt zu kommen, in der katholische Identität einfach so präsent ist.
In Ihrem Buch machen Sie das alles sehr unterhaltsam. Sie machen zum Beispiel diese Listen, diese Best-of-Listen. Zum Beispiel, das sind die wichtigsten Städte der Welt und andere Dinge. Ja, das ist schon ein bisschen gewagt, oder?
Mein Anspruch ist, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich arbeite auch für die Bild-Zeitung seit 2009. Vorher war ich bei der FAZ. Eigentlich empfinde ich den Schritt zur Bild-Zeitung als einen Aufstieg insofern, als dass es mich gezwungen hat, präzise und einfach zu denken und dann auch zu schreiben. Und jeder Satz, auch wenn es noch so kompliziert ist und wenn ich versuche, einen Satz von Toynbee oder einen Gedanken von Josef Pieper auf Bildzeitungsdeutsch zu übersetzen, wenn mir das gelingt, ist das für mich ein großer Erfolg. Und diese Listen, die ich jedem Kapitel hintangestellt habe, wo ich die 10 dies, die 10 schlimmsten Schurken, die 10 wichtigsten Erfindungen, also jedes Kapitel hat einen eigenen kleinen Anhang mit 10 Stichworten, ist einfach nur konsequent zu Ende gedacht, dass alles, was kompliziert ist, man einfach ausdrücken können muss. Da muss man sich aber dazu zwingen.
Und wie ist das mit der Liste der Persönlichkeiten in der Weltgeschichte? Haben Sie da einen besonderen Liebling?
Ich habe natürlich kleine persönliche Lieblinge. Also mein kleiner persönlicher Liebling ist Marie Antoinette von Frankreich, weil man der so schrecklich viel Unrecht getan hat. Man sagt ihr zum Beispiel nach, dass sie diesen hässlichen Satz gesagt hat, dass man ihr sagte, das Volk hat kein Brot, sollen sie doch Kuchen essen. Dieser berühmte Satz, es ist erwiesenermaßen, war sie das nicht. Denn dieser Satz taucht tatsächlich in der Literatur auf, aber bei Rousseau. Und als dieser Satz geschrieben wurde, war Marie Antoinette 10 Jahre alt und lebte irgendwo in Österreich auf dem Land. Also das ist unwahrscheinlich, dass sie das dann gesagt haben kann. Aber oft ist es ja so, dass Anekdoten Wahrheiten beschreiben. Und in dem Fall ist es nun aber nicht so. Weil so viel man weiß, war Marie Antoinette alles andere als kaltherzig. Sie war sicher abgeschirmt von der Welt in Versailles. Aber sie war alles andere als kaltherzig. Und eine meiner Lieblingsanekdoten, die, glaube ich, ihren Charakter sehr viel besser wiedergibt, ist, dass sie auf dem Weg zum Henker, als sie 1793 geköpft wurde, auf dem Weg zur Guillotine ist sie dem Henker auf die Füße getreten und hat dann sich bei ihm höflich entschuldigt. Pardon, Monsieur. Und das finde ich eigentlich eine Anekdote, die Marie Antoinette viel besser beschreibt.
Vielen Dank, Alexander von Schönburg. Weltgeschichte to go, so heißt sein neues Buch. Der Verlag Rowohlt, in dem das Buch erschienen ist, schreibt im Ankündigungstext: Der Espresso unter den Geschichtsbüchern. Und recht hat er, der Verlag. Ein unterhaltsames Buch, ein erhellendes Buch, ein Buch, das zeigt, dass die Beschäftigung mit Geschichte nicht nur lehrreich ist, sondern sehr viel Spaß macht. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag. Es hat 180 Seiten und kostet 18 €. Danke.
Danke sehr.